HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Gleis 1, Gleis 2, Gleis 3, Gleis 4, 0 Züge. Mach keinen Scheiß hier, alle stehen rum und sind...
Es wird sehr breit gestreikt. Wir sind in ungefähr 25 Kommunen in Nordhessen. In Kitas im Streik.
Mehr als 10.000 Brief- und Paketzusteller der Deutschen Post AG legten heute ihre Arbeit nieder.
Wir haben es mit Arbeitgebern zu tun, die toter Mann spielen und im Moment jede Bewegung ablehnen.
Es gibt den Lokführern halt einen Tarifvertrag.
Danke. Es ist Gesetz und es ist schlussendlich unser Grundrecht für unsere Mitglieder, einen Tarifvertrag abzuschließen.
Bei allem Verständnis fürs Streikrecht, aber irgendwann ist mal genug.
Danke, liebe DDR.
Ja, ich bin froh, dass der Streik um ist.
Warum?
Jeden Tag circa eine Dreiviertelstunde an Arbeitszeit.
Die Situation ist nach wie vor sehr schwierig, zumal die größere Gewerkschaft EVG auch in intensiven Verhandlungen steht und auch mehrfach schon mit Streik angedroht hat.
Danke, liebe DDL, sein könnt ihr zur Hölle fahren. Ach, mir geht ja nicht klar, weil die Strecke bestreikt wird.
Der Bahnstreik ist vorbei. Und zwar genau nach dieser Sendung. Bis 19 Uhr streiken die Lokführer der GDL noch, dann ist Schluss. Und Klaus Wieselski und die GDL haben, was sie immer schon wollten, sie können Tarifverträge für alle ihre Mitglieder abschließen, auch für die, die keine Lokführer sind. Plötzlich ging dann doch, was bis heute Nacht unmöglich war. Plötzlich hat die Deutsche Bahn damit kein Problem mehr. Warum eigentlich nicht? Warum ist, was eben noch eine unmögliche Belastung war, seit heute früh ganz einfach machbar? Die Antwort könnte sein, weil die Bundesregierung das so will. Die Bundesregierung ist der Eigentümer der Deutschen Bahn. Das heißt, eigentlich sind wir es alle. Die Deutsche Bahn ist ein Staatsbetrieb. Die Bundesregierung vertritt uns nur. Aber sie vertritt nicht unsere Interessen als Bahnfahrer. Sonst hätte sie ihren Bahnvorstand schon längst zurückgepfiffen und ihm die Einigung verordnen können. Aber warum hat sie das erst jetzt getan? Im 9. Bahnstreik? Ganz einfach. Weil morgen im Deutschen Bundestag das sogenannte Tarifeinheitsgesetz verabschiedet werden soll. Das soll die Macht der kleinen Gewerkschaften beschneiden. Und da macht es sich nicht so gut, wenn man das verabschiedet, während eine solche kleine Gewerkschaft gerade im Streik ist. Das würde ja so aussehen, als sei das Tarifeinheitsgesetz eine Lex Wieselski. Und so etwas darf es im deutschen Rechtssystem überhaupt nicht geben. Alle Räder stehen still, wenn die Politik es will. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und wenn die Politik nicht mehr will, dann geht es plötzlich weiter.
Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich in der wichtigsten Grundsatzfrage durchgesetzt, die bislang eine Annäherung der Tarifparteien nachhaltig verhindert hatte. Die Deutsche Bahn erkennt an, dass die GDL Tarifverträge abschließen darf, die in Konkurrenz zu denen der großen Bahngewerkschaft EVG stehen und auch Regelungen enthalten dürfen, die von denen der EVG abweichen. Ulrich Weber, Personalvorstand der Deutschen Bahn, beschreibt den Kompromiss, der tief in der Nacht am Verhandlungstisch vereinbart wurde.
Wir haben das, was wir bisher in bilateralen, freien Verhandlungen erreicht haben, festgeschrieben. Der zweite Punkt, keine Vorbedingungen. Keine Vorbedingung seitens DB. Da muss Einheitliches rauskommen, aber unser Ziel steht, und das steht auch so in dieser Schlichtungsvereinbarung, dass ein Arbeitgeber Rechte hat, die er verfolgen darf, die frei davon sind, Grundrechte zu beschneiden. So wie eine Gewerkschaft ihrerseits Rechte hat, die sie verfolgt, jedenfalls auch mit Streik.
Moment mal, haben Sie das gehört? Was sagt der Bahnvorstand? Der Arbeitgeber hat Rechte, die er verfolgen darf und die Gewerkschaft hat Rechte, für die sie notfalls auch streiken darf? Und das haben die Deutsche Bahn und die GDL heute Nacht vereinbart? Da muss man sich nicht wundern, dass das so lange dauert, wenn die streitenden Parteien sich immer noch mal neu auf das Grundgesetz und das Arbeitsrecht einigen müssen. Kurz zusammengefasst, der Bahnvorstand sagt, man hat sich darauf geeinigt, dass Recht und Gesetz gültig sind und auch für Bahn und GDL gelten. Weiter Johannes Frevel.
Geschlichtet wird nur noch zu tariflichen Sachfragen wie Entgelt, Gruppensystematik, Arbeitszeit oder Geld. Die Forderung der Bahn, dass sich die Lokführer mit ihrem Tarifvertrag widerspruchsfrei in das Tarifwerk der konkurrierenden großen Bahngewerkschaft EVG einfügen müssen, ist vom Tisch und nicht mehr Gegenstand der Schlichtung, betont Lokführer-Gewerkschaftschef Klaus Wieselski.
Das heißt nichts anderes, als dass wir jetzt eine Art Vorvertrag haben, in dem das, was wir nicht schlichten wollten, weil es nicht schlichtbar ist, sondern weil es uns grundgesetzlich zusteht, so miteinander vereinbart ist, dass es wasserdicht ist.
Das bedeutet, nach 9 Streikrunden können jetzt die inhaltlichen Verhandlungen beginnen. Die Schlichtung darüber soll in den nächsten 3 Wochen, spätestens aber bis Ende Juni, beendet sein.
So, also nach 9 Bahnstreiks beginnen jetzt die Tarifverhandlungen. Wir reiben uns die Augen und fragen, dafür haben wir das alles über uns ergehen lassen? Das kann eigentlich nicht sein. Professor Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeit, Recht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man sich das genauer betrachtet, was uns da jetzt monatelang beschäftigt hat und vor allem behindert hat, dann sieht das eigentlich aus wie ein politischer Streik. Die Spartengewerkschaft GDL hat darum gekämpft, dass sie Tarifverträge abschließen darf für ihre Gewerkschaftsmitglieder. Das heißt, sie hat gestreikt für ein Grundrecht, was aber eigentlich ein politischer Streik wäre und der ist gar nicht vorgesehen in Deutschland, sozusagen verboten, oder?
Na, es war sicherlich ein besonderer Streik. In diesen inzwischen ja 9 Auseinandersetzungen ging es nicht darum, ob jetzt der Lokomotivführer 1%, 2% oder wie viel Prozent auch mehr Gehalt bekommen sollte, sondern es ging darum, für wen tritt die GDL auf in den Tarifvertragsverhandlungen? Muss sie sich koordinieren für Arbeitnehmergruppen, die die EVG mitvertreten will? Dazu war sie nicht bereit und dieser Grundsatzstreit ist eben immer wieder durch einen Arbeitskampf unterbrochen worden, ohne dass einer Lösung auch nur einen Schritt näher geführt worden wäre.
Wobei das Bundesarbeitsgericht übrigens, der heute Nacht als Schlichter tätige Bundesarbeitsrichter war dabei, eigentlich beschlossen hat, dass genau das möglich ist, dass nämlich eine kleine Gewerkschaft in einem großen Betrieb durchaus für ihre eigenen Mitglieder eigene Tarifverträge machen kann.
Die Auseinandersetzung, die wir jetzt haben, ist entstanden aufgrund einer geänderten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Früher galt der Grundsatz, ein Tarifvertrag im Betrieb. Das hat das BAG, das Bundesarbeitsgericht gesagt, steht so im Gesetz nicht drin. Und deswegen konnte aufgrund des gegebenen Rechts die GDL zu Recht die Forderung erheben, wir wollen für alle unsere Mitglieder selbstständig Tarifverträge abschließen.
Nun geht es aber noch um was anderes hier in diesem Streik, genauso wie in dem Streik der Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht nämlich um Bereiche, in denen es um unsere Versorgungssicherheit geht. Unser Recht, uns frei zu bewegen in diesem Land, wird beschnitten. Genauso beim bundesweiten unbefristeten Kita-Streik. Da geht es auch um Grundversorgung. Sind das nicht eigentlich Bereiche, wir haben das ja jetzt leidvoll erlebt, monatelang, in denen Streik eigentlich gar nicht stattfinden sollte?
Das Bundesarbeitsgericht hat immer schon betont, Streik, das ist eine scharfe Waffe, das darf nur das letzte Mittel sein. Aber es gibt Branchen, da tut das der Allgemeinheit weher als in anderen. Wenn beim Automobilzulieferer gestreikt wird und deswegen vielleicht der schöne neue Wagen, auf den ich mich gefreut habe, 2 Monate zu spät ausgeliefert würde, dann ist das ärgerlich und kann zu ein oder anderen Träne führen. Das hat aber nicht diese Breitenwirkung, die jetzt ein solcher Arbeitskampf in der Kita bei den Lokomotivführern, bei den Piloten hat, wo wir eben Einrichtungen haben, auf die die Öffentlichkeit ganz notwendig angewiesen ist. Und da stellt sich in der Tat die Frage, muss es dort nicht Spielregeln der Auseinandersetzung geben, die die Interessen der Öffentlichkeit, also nicht des bestreikten Unternehmens, sondern der Bürger, die auf diese deren Leistungen angewiesen sind, die Interessen der Öffentlichkeit besser einbeziehen. Ich glaube, die Fülle der Arbeitsniederlegungen in den vergangenen Monaten hat gezeigt, dass wir da noch Nachholbedarf haben.
Nun macht die Politik ja was, wir reden da auch gleich noch drüber, müssen wir jetzt nicht tun. Also Tarifeinheitsgesetz ist aber überhaupt nicht das, was Sie jetzt sagen. Was Sie sagen, wäre ja ein differenziertes Streikrecht, wo ich bestimmte Bereiche besonders schütze. Also Stromversorgung, Wasserversorgung, Kommunikation. Ich meine, wenn wir nicht mehr telefonieren können, wenn das Internet nicht mehr geht, haben wir auch geloost. Ja. Transport, Notfall, Medizin, Katastrophenschutz und so weiter.
Genau, man versucht im Grunde mit einem Instrument, was nicht so richtig dafür gedacht ist, dass diese Fragestellung, über die wir uns gerade unterhalten, mit einzufangen, aber dafür taugt das Gesetz zur Tarifeinheit nicht. Man müsste, wenn, am Arbeitskampf direkt einsetzen und man müsste intelligente Regeln finden, dass einerseits natürlich die Durchsetzungskraft der Gewerkschaft nicht geschwächt wird. Wenn wir Tarifverträge in der Rechtsordnung so hochhalten, dann tun wir das, weil es eben angemessene Interessenausgleiche sitzen und das darf auch nicht in Frage gestellt werden. Und andererseits aber die Interessen der Öffentlichkeit, dass der Arbeitskampf nur da eintritt, wo er wirklich erforderlich ist und ein angemessenes Verhältnis gesetzt wird.
Gibt es sowas schon woanders? Könnten wir uns das irgendwo abgucken?
Ja, das braucht der Gesetzgeber nicht neu zu erfinden. Im Ausland gibt es zahlreiche spezielle Regelungen, gerade für den Bereich der öffentlichen Infrastruktur, für den Bereich der Gesundheitsfürsorge. Zum Beispiel Sarkozy hat als eines seiner letzten Gesetze in seiner Amtszeit
Der französische Präsident,
genau, der vorherige. Genau, ein Gesetz durchgebracht, der ehemalige und vielleicht auch irgendwann wieder mal, ja. Je nachdem, ob er sich durchsetzen kann, er hofft ja drauf. Also der hat als eine seiner letzten Gesetze durchgebracht, dass es eine besondere Ankündigungspflicht für Streiks im Bereich der Luftfahrt gibt, damit sich der Kunde besser darauf einstellen kann. Das ist nichts, was den Luftfahrtunternehmen hilft, weil dann gehen die Buchungen direkt runter und nicht erst unmittelbar vor dem Streik. Aber es ist eben etwas, womit die Öffentlichkeit dann besser umgehen kann, weil wenn ich 5 Tage vorher weiß, ob mein Flieger fliegt oder nicht, dann kann ich besser disponieren. Und Hollande hat ja einige Gesetze, also der Nachfolger von Sarkozy, hat einige Gesetze aufgehoben, aber das Gesetz hat er auch als sozialistischer Präsident nicht aufgehoben, weil die Bevölkerung in Frankreich dahinter steht. An solchen Regelungen kann man einmal Maß nehmen und gucken, wäre das nicht auch etwas, was wir in Deutschland ganz gut gebrauchen können.
Also dazu muss man wissen, was die GDL jetzt gemacht hat und was auch die Vereinigung Cockpit immer macht, mindestens 24 Stunden vorher ankündigen, wann gestreikt wird. Das ist nicht Gesetz, das müssen die nicht tun, die können sofort streiken.
Die können sofort streiken und 24 Stunden ist eben die Frage, reicht das? Nicht? Man kann das sich eben vorstellen mit längerfristigen Ankündigungen. Das würde die Streikkraft der GDL nur unmaßgeblich beeinflussen. Gleichzeitig wäre es ein großer Gewinn für die Öffentlichkeit, aber auch zum Beispiel bei Kitas. Nicht? Also wenn ich meinem Arbeitgeber als betroffener Vater, als betroffener Mutter sagen kann, nächste Woche mit gutem zeitlichem Vorlauf stehe ich nicht zur Verfügung im Betrieb, weil ich mich um meine Kinder kümmern muss, die eben nicht mehr fremdbetreut werden können, dann geht das einfacher, als wenn ich morgens früh anrufen muss und sage, ich bin vom Streik überrascht worden und kann jetzt nicht anders tun, als zu Hause bleiben. Das heißt also, ich glaube, der Gesetzgeber täte gut daran nachzudenken, ob wir nicht vernünftige Spielregeln in diesen besonderen öffentlichkeitswirksamen Bereichen haben müssen, in denen der Arbeitskampf eben auch die Interessen der Dritte angemessen berücksichtigen.
Plädoyer für ein differenzierteres Streikrecht von Professor Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Recht herzlichen Dank. Auch die Bundesregierung denkt, wir haben es schon gehört, darüber nach, das Streikrecht zu beschneiden, allerdings durch die Hintertür mit dem sogenannten Tarifeinheitsgesetz. Das soll morgen verabschiedet werden im Bundestag. Und natürlich ist deshalb heute der Streik beendet worden, der GDL. Ab morgen wird es dann wohl auch beklagt werden, dieses neue Gesetz, vor den Obergerichten bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Sabine Müller über das Gesetz und den Streit darüber.
Es ist im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn der sprichwörtliche weiße Elefant im Raum, das Tarifeinheitsgesetz. Immer im Hinterkopf, meist unausgesprochen, zuletzt aber immer öfter auch offen erwähnt. Viele vermuten, dass die Spartengewerkschaft der Lokführer und ihr Chef Klaus Weselski auch deshalb so die Muskeln spielen lassen, weil sie unbedingt einen guten Abschluss wollen, bevor das neue Gesetz Anfang Juli in Kraft tritt.
Von daher ist es aus meiner Sicht ganz rational, dass die GDL momentan versucht, größer und mächtiger zu werden,
sagt die grüne Arbeitsmarktexpertin Beate Müller-Gemmicke. Denn ab Juli wird es so sein, dass in einem Betrieb für ein und dieselbe Mitarbeitergruppe nur noch ein Tarifvertrag gilt, und zwar derjenige der zuständigen Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb. Und das ist bei der Bahn nur in den wenigsten Fällen die GDL. Klaus Weselski und andere wiederum werfen der Bahn vor, auf Zeit zu spielen, um den Tarifkonflikt über die Marke Anfang Juli zu ziehen und der GDL damit ihre Verhandlungsmacht zu nehmen. Klaus Ernst von der Linken attackierte die Bundesregierung heftig. Anstatt als Eigentümerin der Bahn mäßigend einzugreifen, schüre sie den Tarifkonflikt, um Stimmung für ihr Tarifeinheitsgesetz zu machen.
Für die Bundesregierung ist es natürlich toll, was jetzt passiert, weil die freut sich, dass die Bürger immer saurer werden. Und dann richtet sich ja oft der Widerstand gegen die, die streiken. Und es wird vergessen, dass im Hintergrund der Arbeitgeber ist. Und die Bundesregierung, die nützt diese Stimmung natürlich aus.
Und was ist jetzt, wo die Schlichtung kommt? Was bedeutet das Tarifeinheitsgesetz für einen Tarifabschluss zwischen Bahn und GDL? Wenn der Abschluss vor Anfang Juli kommt, gar nichts. Denn im Tarifeinheitsgesetz ist ein Bestandsschutz vorgesehen. Alle Abschlüsse, die vor Inkrafttreten des Gesetzes gemacht wurden, werden für die Dauer ihrer Laufzeit nicht angetastet. Falls das doch jemand versuchen sollte, droht Klaus Weselski schon mal vorsorglich.
Wir sind zuversichtlich, dass dieser Tarifvertrag Bestand hat. Sollte er das nicht haben, dann sind wir wahrscheinlich die Ersten, die vom Bundesverfassungsgericht sind.
Auf das Bundesverfassungsgericht setzen auch andere. Zum Beispiel der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum, der auf jeden Fall klagen will. Er setzt darauf, dass das Gericht per vorläufiger Anordnung das Gesetz so lange blockiert, bis es ein Urteil über die Rechtmäßigkeit gefällt hat. Falls sich der Tarifstreit bei der Bahn nun unerwartet so lange hinzöge, dass das neue Gesetz schon in Kraft ist, dann würde es greifen. Dann würde die GDL wohl in fast allen Unterbetrieben der Bahn den kürzeren ziehen gegenüber der größeren Gewerkschaft EVG. Aber dieses Szenario ist seit heute sehr viel unwahrscheinlicher geworden. Erst in der nächsten Tarifrunde bei der Bahn dürfte sich dann zeigen, wie sich das Tarifeinheitsgesetz konkret auswirkt. Wenn es denn Bestand hat und nicht vor Gericht gekippt wird.
Alle Räder stehen still, wenn die Politik es will. Der Tag in HR2 Kultur.
Der Herrscher repräsentiert den Staat. Er und sein Volk bilden bloß einen einzigen Körper, der nur insoweit glücklich sein kann, als Eintracht die einzelnen Glieder zusammenhält. Der Fürst ist für den Staat, den er regiert, dasselbe, was das Haupt für den Körper ist. Er muss für die Allgemeinheit sehen, denken und handeln, um ihr jeglichen wünschenswerten Vorteil zu verschaffen. Er muss tätig und rein von Charakter sein und all seine Kräfte zusammennehmen, um die Aufgabe zu erfüllen, die ihm vorgezeichnet ward. Die Vorstellung, die ich mir von seinen Pflichten mache, ist folgende. Er muss sich sorgsam und eingehend über Stärke und Schwäche seines Landes unterrichten, und zwar ebenso gut im Hinblick auf die Geldquellen wie auf die Bevölkerungsmenge, die Finanzen, den Handel, die Gesetze und den Geist der Nation, die er regieren soll. Dies sind im Allgemeinen die Pflichten, die ein Fürst erfüllen muss. Damit er niemals von ihnen abirre, muss er sich oft ins Gedächtnis zurückrufen, dass er ein Mensch ist wie der geringste seiner Untertanen. Wenn er der erste Richter, der erste Feldherr, der erste Finanzbeamte, der erste Minister der Gemeinschaft ist, so soll er das nicht sein, um zu repräsentieren, sondern um seine Pflichten zu erfüllen.
Nein, das war nicht Machiavelli und seine Abhandlung über den Fürsten auch immer gerne genommen, wenn es um die Verantwortung von Staatenlenkern geht. Das hier war aber das Zitat eines echten Fürsten, eines Königs sogar, und zwar des Königs von Preußen. Friedrich II., der Große, schrieb das über seine Herrschaftsauffassung. Den Preußen verdanken wir es übrigens, dass die Deutsche Bahn heute ein Staatsbetrieb ist. Sie haben sie oder die vielen ehemals vielen privaten Bahnbetreiber in Deutschland nach und nach verstaatlicht. Was sie dann auch blieben bis 1994, da kam die Bahnreform über die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn und machte aus den beiden Bahnen von BRD und DDR ein gemeinsames privatrechtliches Unternehmen, das aber im Staatsbesitz geblieben ist bis heute. Was die Rechtsform nie geändert hat, war der Durchgriff der Politik auf ihren Betrieb. Mehr oder weniger offensichtlich ist die Wirtschaftslokomotive Bahn immer von den diversen Bundesregierungen gelenkt worden. Zuletzt deutlich geworden eben bei der Einigung von Bahn und GDL heute Nacht. Aber schon zu Medorns Zeiten so gewesen bei der Deutschen Bahn.
Damit hatte der frisch gebackene Bahnvorstandschef Hartmut Medorn wahrscheinlich nicht gerechnet. Damals, 1999, als er den Job übernahm. Erst langsam dämmerte ihm, dass er fortan unter Kuratel der Politik stand. Die Politik, das ist diese Melange aus diversen Regierungen, vom Bund bis zum kleinsten Landkreis, inklusive der jeweiligen Parlamente. Hinzu kommen die EU und Verbände oder Interessengruppen aller Art. Ganz vorne steht ein Bundesverkehrsminister. Gerne wurde und wird dieses Amt mit Figuren besetzt, die ihre Karriere woanders noch vor sich wähnen oder die diese schon hinter sich haben. In der Regel interessieren sie sich kein bisschen für den Bahnverkehr. Dafür sind aber alle Beteiligten des politischen Geschehens fest entschlossen, ihren Einfluss auf das Unternehmen Eisenbahn zu sichern, egal was das kostet. Aber Moment mal, eigentlich ist die Bahn doch eine Aktiengesellschaft, privatwirtschaftlich organisiert. Macht nichts, sagt die Politik, wir halten die Hand drauf. Das war etwa beim Börsengang so. Dieser war ja kein Privatvergnügen des Bahnchefs Medorn, sondern steht so in den Vereinbarungen zur Bahnreform. Als es dem damaligen Bundeskanzler Schröder gerade nicht in den Kram passte, verschob er den Börsengang 2004 kurzerhand, ohne Rücksprache mit seinem Bahnchef, selbstverständlich. Medorn reagierte auf die Durchgriffe zunächst einigermaßen beherrscht.
Es betrifft uns, wir sind die Experten. Man sollte ein bisschen auf die Bahner hören, wenn man mit der Bahn über die Bahn redet.
Und später wurde Medorn immer zorniger. Er widersetzte sich auf seine Weise. Legendär ist seine Bezeichnung für Parlamentsabgeordnete als sogenannte Bahnexperten.
Dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die sagen, das weiß ich besser als die Bahn selber. Das kennen wir. Die meisten haben eine kleine elektrische Eisenbahn zu Hause. Da können sie es ja auch. Dann ein bisschen neidisch, dass ich eine große Bahn habe und wollen dann bei der großen mitreden. Da lassen wir uns von niemandem, schon gar nicht von denen, die da nicht autorisiert sind, etwas reinreden, sondern da arbeiten wir ganz selbstbewusst unseren Weg entlang.
Half alles nichts. Der Griff aus dem Kanzleramt war hart und kalt. 2003 wurde von dort das neue Preissystem gekippt. 2008 musste der Börsengang endgültig dran glauben. Hartmut Mederon litt seit seiner Tätigkeit bei der Bahn unter den politischen Amateuren, so wie er das sah. Aber das schlimmste Theater hatte er da erst noch vor sich, beim Pannenflughafen BER. Mederons Nachfolger Rüdiger Grube ist weit geschmeidiger. Er schickt sich ins Unvermeidliche und unterhält Netzwerke im Bundestag. Aber auch er hätte es nicht verhindern können, dass Kanzlerin Merkel den Plan des Unternehmens abräumte, eine Bearbeitungsgebühr für den Ticketverkauf am Bahnschalter einzuführen. Aus den Parlamenten hörte man Applaus dazu, aus dem Büro des Bahnchefs höchstens leises Zähneknirschen. Dass Grubes quasi vorgesetzte Politiker im aktuellen Tarifkonflikt auf Seiten der Bahn waren, mag den Firmenchef trösten. So attackierte Bundeswirtschaftsminister Gabriel etwa die Lokführergewerkschaft GDL.
Versteht eigentlich irgendjemand noch das, was sich bei der Bahn abspielt?
Und Ende letzten Jahres bekam die Bahn eine folgenreiche Schützenhilfe von Verkehrsminister Dobrindt.
Der Streik, wie wir ihn gerade erleben, scheint in seiner neuesten Ausprägung unverhältnismäßig. Deswegen muss man, wenn es jetzt nicht zu einer Schlichtung kommt, die Rechtsposition der Bahn wahrnehmen und muss alle Rechtsmittel nutzen.
Die Bahn tat wie angeordnet, sie klagte und holte sich vor dem Landesarbeitsgericht Hessen eine blutige Nase. Das Gericht adelte quasi den GDL-Streik als völlig verhältnismäßig. Wie man's macht, man macht's verkehrt, hat sich Bahnchef Grube da womöglich gedacht. Und er weiß sicherlich schon lange, fürchte die Politiker, auch wenn sie Geschenke bringen.
Carsten Jens über die Bahn und die Politik. Professor Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler und Landesplaner an der Universität Trier, guten Tag.
Tag, ich bin.
Eigentlich ein seltsames Schauspiel, was uns da geboten wird. Die Politik baut aus der Staatsbahn eine Aktiengesellschaft oder mehrere, setzt Vorstände ein, wickelt Beamte ab und am Ende kommt heraus, eine Staatsbahn. Nur, dass die Bahn jetzt bestreikt werden kann. Was wir gewonnen haben, ist also temporärer Stillstand. War das beabsichtigt?
Nein, aber es ist auch nicht wirklich so, dass die Politik sich groß um die Bahn gekümmert hätte. Das sind sehr punktuelle Eingriffe, zum Beispiel bei dem Preissystem PEP, was auch tatsächlich Harakiri, verkehrspolitischer Harakiri gewesen wäre. Zum Beispiel Kanzlerin Merkel bei Stuttgart 21. Das sind sehr punktuelle Eingriffe. Im Grundsatz ist dem Parlament die Bahnpolitik herzlich egal. Wir haben ganz lange keine großen Debatten über die Bahn, die Deutschland brauchen würde, gehabt. Und deswegen stimmt das Bild nicht so ganz, wie Sie es darstellen, dass die Bahnpolitik ein hohes und großes Politikum wäre. Im Allgemeinen macht die Bahn, was sie will, und nur in speziellen Einzelfällen mischt sich die Politik dann ein.
Wenn wir davon ausgehen, aber dass ein Industrieland wie Deutschland ohne Transport zum Stillstand kommt, dass, wenn ein Bahnstreik geschieht wie jetzt, neunmal gewesen, dass dann volkswirtschaftlich ziemlich viel vernichtet wird, dann müsste die Mobilität doch eigentlich jederzeit gewährleistet sein und als staatliche Aufgabe von der Politik angesehen werden.
Ja, das ist schon richtig, aber abgesehen davon, dass jetzt ein Streik die Bahn stillgelegt hat, die Bahn hat sich über viele Jahrzehnte selber stillgelegt. Wir haben 40 Jahre Demontage im Bahnsystem hinter uns, das Bahnnetz ist halbiert worden. Wir sind weit davon entfernt, Schweizer Verhältnisse zu haben, wo zwischen jeder Stadt ein Halbstundentakt besteht, sondern wir haben ein Bahnsystem, was bei weitem nicht so leistungsfähig ist, wie es sein müsste. Und dass jetzt dann ein Streik zusätzlich der Bahn die Bilanzen verhageln wird, das ist natürlich nochmal ein ganz spezieller Fall. Aber grundlegend ist zu kritisieren, dass das Parlament die Frage, welche Bahn brauchen wir, wie viel Bahn brauchen wir, wie muss das Netz sein, wie müssen die Takte sein, dass das alles das Parlament auf der Bundesebene nicht groß interessiert hat. Und wir haben ja nun eine Regionalisierung hinter uns, 16 Länder sind auch für den jeweiligen Nahverkehr in den Ländern zuständig. Und auch da ist das kein Top-Thema auf der Agenda der Parlamente.
Das heißt, die beschäftigen sich eigentlich nur dann damit, wenn es zu Streiks kommt und irgendwie das peinlich wird.
Richtig. Und jetzt ist eben erkannt worden, ja, klar ist das schlimm, wenn alle Räder stillstehen im Schienenverkehr. Aber man kann nur hoffen, dass daraufhin jetzt endlich sowas wie eine Katerstimmung stattfindet und wir eine Debatte kriegen über Bahnpolitik der Zukunft. Wie muss die Bahn aussehen, damit sie ihre klimapolitischen Hausaufgaben erfüllt, die da lauten, deutlich mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu holen.
Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt, na gut, 20 Jahre, 25 Jahre zu spät damit anfangen, auch darüber darüber zu diskutieren, was muss eigentlich staatlich sein, was muss der Staat garantieren, was kann privat organisiert sein, muss das Netz vielleicht in Staatshand sein, ist es egal, wer da drauf rumfährt und in welchen Takten und so weiter. Das ist alles ungeklärt.
Sie müssen sich das so vorstellen, wir hätten im Straßenwesen genau die gleiche Situation. Medorn wäre der Chef der Deutschen Straßen AG gewesen, wir hätten die Autobahnen privatisiert und an die Börse gebracht und wir hätten die Hälfte des Autobahnnetzes stillgelegt und jedes zweite Autobahnkreuz geschlossen. So ist das in der Bahnpolitik passiert, ohne großes politisches Begleitmanöver. Im Straßenbereich haben wir Lobbys, die dafür sorgen, dass Deutschland nach wie vor Autoland bleiben kann. Im Bahnbereich haben wir relativ wenig politisches Interesse und anders als Sie es dargestellt haben, ist die politische Einflussnahme wirklich sehr punktuell bei ganz zentralen Themen, eben wie zum Beispiel beim Preissystem und Tarifsystem.
Das heißt, Sie wünschen sich eigentlich mehr Einflussnahme von der Politik?
Mehr Einflussnahme, weil natürlich Infrastruktur, Bahn kriegt man nicht für 3,50 Euro, eine ziemlich teure Angelegenheit ist. Der Bund gibt da viele, viele Milliarden und da ist schon sehr entscheidend, wie dieses Geld ausgegeben wird. Und die Tatsache, dass über Stuttgart 21 ganz lange keine wirkliche parlamentarische Debatte stattgefunden hat und dass erst jetzt das in den Parlamenten durchaus dann kontrovers diskutiert wird, ist bezeichnend, weil dieses Stuttgart 21 natürlich ungeheuer viel Investitionsgeld monopolisiert für ein Projekt und an vielen anderen Stellen kommt die Bahn nicht weiter. Nehmen Sie nur mal die vielen Knoten, die dringend ausgebaut werden müssten.
Professor Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler und Landesplaner an der Universität Trier, recht herzlichen Dank. Für uns ans Handy gegangen unterwegs. Wir bitten, die schlechte Qualität zu entschuldigen. Kommunikationsnetze müssten auch noch ausgebaut werden. Alle Räder stehen still, wenn die Politik es will. Der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt noch einmal Friedrich der Große in seiner Schrift über die Herrschaftsauffassung, insbesondere über die Verantwortung des Herrschers, könnte man heute mit dem Wort Politiker ersetzen.
Wir haben gesehen, dass die Bürger einem ihresgleichen immer nur darum den Vorrang vor allen zugestanden, weil sie Gegendienste von ihm erwarteten. Der Staatslenker muss sein Augenmerk auf die Bodennutzung gerichtet halten. Er muss für reichlich Beschaffung von Lebensmitteln Sorge tragen. Von ihm wird verlangt, dass er mit weitblickender Klugheit zur rechten Zeit Verbindungen anknüpfe, wie sie den Interessen seines Gemeinwesens am zuträglichsten sind. Man erkennt aus dieser kurzen Übersicht, welche Fülle besonderer Kenntnisse jeder einzelne dieser Gegenstände erfordert. Und damit muss ich noch ein gründliches Studium der Landesbeschaffenheit und eine genaue Erkenntnis des Nationalgeistes verbinden. Denn der Herrscher macht sich ebenso schuldig, wenn er aus Unkenntnis fehlt, wie wenn er es aus böser Absicht tun würde. Das eine Mal sind es Fehler aus Trägheit, das andere Mal Gebrechen des Herzens. Allein das Übel, das dem Gemeinwesen erwächst, ist beide Male dasselbe. Die Fürsten, die Herrscher, die Könige sind also nicht etwa deshalb mit der höchsten Macht bekleidet worden, damit sie ungestraft in Ausschweifung und Luxus aufgehen könnten. Sie sind nicht zu dem Zweck über ihre Mitbürger erhoben worden, dass ihr Stolz in eitel Repräsentation sich brüste und der schlichten Sitten, der Armut, des Elends verächtlich spotte. Sie stehen keineswegs an der Spitze des Staates, um in ihrer Umgebung einen Schwarm von Nichtstuern zu unterhalten, die durch ihren Müßiggang und ihr unnützes Wesen alle Laster fördern.
Friedrich der Große. Michael Schäfer, Professor für Kommunalwirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Guten Tag.
Ja, ich grüße Sie nach Frankfurt.
Bis hierhin haben wir über die Bahn und die Mobilität gesprochen. Das ist aber nicht der einzige Bereich der sogenannten Daseinsvorsorge, der vom Staat zu garantieren wäre. Was wären denn, um das mal zusammenzufassen, wir haben ja auch noch gleichzeitig einen Kita-Streik, vielleicht gehört das auch dazu, was wären denn die Aufgaben des Staates?
Ja, im Grunde genommen alles das, was wir unverzichtbar zum Leben brauchen. Ich fange mal mit einem Thema an, was für jeden plausibel ist, Energie, Wasser. Abwasser muss natürlich auch entsorgt werden. Unser Abfall, den wir produzieren, der muss weg. Telekommunikation, da hätte vor vielen Jahren niemand dran gedacht, dass auch das dazu gehört. Breitbandversorgung, Krankenhäuser, Wohnen.
Feuerwehr.
Mein Kollege hat vorhin über ÖPNV gesprochen. Feuerwehr, Katastrophenschutz. Wir vergessen dann oft, leider Gottes in diesem Kanon, dass solche Fragen wie Kultur, Bildung und Sport unbedingt dazugehören. Denn das macht unser Lebensverständnis aus, hier in unserer, Gott sei Dank in unserer Region, wenn wir darauf verzichten und leider Gottes sind das vielfach freiwillige Aufgaben, die in vielen Kommunen heute schon nicht mehr erbracht werden können oder nicht mehr ausreichend erbracht werden können. dann wird unser Lebensgefühl, unser Lebensinhalt ganz, ganz stark davon deformiert werden.
Wir reden über die Idee der staatlichen Grundleistung. In den Gesetzen heißt das dann immer gerne Daseinsvorsorge. Welches Recht ist das eigentlich? Wo kommt das her?
Da muss man ein Stück in die Historie zurückschauen, eigentlich in die Zeit der ersten industriellen Revolution. Wenn man ein bisschen in Geschichte kundig ist, weiß man, bevor die stattgefunden hat, waren die meisten Menschen hier in dieser Region und in der ganzen Welt vorwiegend in der Landwirtschaft tätig und haben ihre Lebensbedingungen weitgehend selber organisieren können. Das Dach über dem Kopf, das Stück Brot, das Wasser, das hat man selbst gemacht.
Und dann also kam die Grundversorgung haben die Leute selber gemacht.
Genau. Mhm. Und natürlich in ihrer Dorfgemeinschaft, aber dann doch individuell, dafür brauchten sie keine übergreifenden Strukturen. Dann kam diese industrielle Revolution und man brauchte in Größenordnung Arbeitskräfte, die sich von ihrer Scholle getrennt haben. Das fing an mit den Webstühlen und den Spinnrädern in großen Hallen. Und diese Leute konnten ihre Existenzbedingungen nicht mehr fristen. Also hat, Sie haben wunderbar dieses Einspiel von Friedrich dem Großen gebracht, auf dessen Territorium ich gerade hier weile, kam dann die Idee, das muss der Staat, das muss die öffentliche Hand übernehmen. Und da ist das Verständnis von Daseinsvorsorge entstanden, zu sagen, für diese Menschen müssen wir diese Existenzbedingungen schaffen. In der Neuzeit hat das der große Staatsrechtler Ernst Forsthoff zum ersten Mal 1938 zu Papier gebracht und später 1958 in einer wunderbaren Schrift die Daseinsvorsorge und die Kommunen vertieft und hat dort gefordert, und das ist eigentlich meine ganz große Grundforderung, die ich auch das Statement meines Vorgängers anschließe, dass diese Verantwortung nicht irgendwo in irgendwelchen Landesverfassungen normiert wird, sondern die gehört ins Grundgesetz. Das ist die Verantwortung des Staates, diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, diesen Kanon zu garantieren und sicherzustellen. Das ist eben nicht irgendein beliebiges Wirtschaftsgut, wir verbetriebswirtschaftlichen ja ziemlich alles, sondern das ist ein herausgehobenes Gut, das wir brauchen, um zu leben und zu überleben. Und dafür ist auch in diesem historischen Kontext, den ich gerade dargestellt habe, und der ist heute noch gültiger als damals, natürlich wahr. Und deshalb sage ich, Daseinsvorsorge gehört ins Grundgesetz.
Das Bundesverfassungsgericht geht ja davon aus, dass es da eigentlich drinsteht, indem es im Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes das alles der örtlichen Gemeinschaft, also den Kommunen, übergibt, für die Sie ja als Professor auch stehen.
Das ist vom Prinzip her, also ich muss vorausschicken, ich bin Ökonom. Das ist zwar auch keine besonders angesehene Berufsgattung, weil die sich ununterbrochen irren, aber ich bin kein Jurist. Deshalb sage ich, trotzdem muss ich in dem Fall Juristen kolportieren, diese 28.2 im Grundgesetz, also die kommunale Selbstverwaltung, ist eben eigentlich mehr ein appellativer Grundsatz,
ja,
der nicht ausdrücklich impliziert, dass die Daseinsvorsorge erbracht werden muss, zum einen, und auch mit der ausreichenden Finanzausstattung versehen sein muss. Das erleben wir ja gegenwärtig, dass in ganz vielen Regionen, auch im Bundesland Hessen, gibt es eine Menge strukturschwache Regionen, ich sage Stichwort ehemalige Zonenrandgebiete, wo die Entwicklungen so sind, dass es immer schwerer wird, beispielsweise einen vernünftigen ÖPNV zu organisieren, weil das Geld dafür
einfach nicht reicht. Wo das Grundrecht auf Mobilität, die Daseinsvorsorge, für die der Staat eigentlich zuständig wäre, eben nicht mehr gewährleistet ist. Das Gleiche würde ja gelten, wenn ich sage, Mobilität ist ein Grundrecht. Das steht ja auch im Grundgesetz tatsächlich, dass ich mich frei bewegen kann in diesem Land, dass dann diesem Prinzip der Daseinsvorsorge ein Streik bei der Bahn auch entgegenstehen würde, oder?
Das ist genau die Konklusion, die man daraus ziehen muss. Wenn ich diese Grunderfordernisse, diese Grundbestandteile von Daseinsvorsorge nicht verpflichtend gestalte, also wirklich zwingend ins Grundgesetz schreibe, dann sind sie eben beliebig. Ich mach's mal am Beispiel. Ich bin hier gerade, wie Ihre Hörer, in der Uckermark, die gilt nach UNESCO-Statistik als quasi unbewohnt, so wenig Einwohner pro Quadratkilometer gibt es hier. Da gab es ÖPNV über viele Jahre in vielen Landkreisen nur deshalb, weil es noch Schülerverkehr gab. Der wird nämlich nicht dem ÖPNV zugeordnet, sondern das bezahlen die Länder. Und da ist die Oma, die zum Zahnarzt musste, morgens mit dem Schulbus in die Kreisstadt gefahren und mittags zurück. Es gibt inzwischen Landkreise, da gibt es keine Schüler mehr und deshalb auch keinen Schülerverkehr. Plötzlich merken wir, Der ÖPNV, der in den meisten deutschen Bundesländern übrigens als freiwillige Aufgabe geführt wird, das muss man sich mal vorstellen. Mobilität in strukturschwachen Regionen ist eine freiwillige Leistung der Kommunen. Und deshalb gibt es auch nicht den Zwang, diese Leistung zu finanzieren. Das ist doch paradox. Die Leute, die dort wohnen, werden immer älter, sie werden immer immobiler. Und wir sagen, ob sie zu ihrem Arzt kommen, das machen wir nach Kassenlage. Und die Kassenlage ist bekanntermaßen gerade in solchen Regionen besonders schlecht.
Wir sehen,
das macht, glaube ich, deutlich.
Ja, ich glaube, da gibt es noch viel zu diskutieren in nächster Zeit. Vielen Dank, Michael Schäfer, Professor für Kommunalwirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Alle Räder stehen still, wenn die Politik es will. Der Tag in HR2 Kultur. Als die Bahn privatisiert wurde in Deutschland, da entstanden viele neue Unternehmen, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Mitarbeiter schlechter bezahlen als die große Deutsche Bahn, die ja eigentlich auch privatisiert worden ist. Was unterscheidet also noch die privatisierte Staatsbahn von den anderen?
Privatbahnen, so nennt man jene Eisenbahnunternehmen, die nicht zur Deutschen Bahn AG gehören. Und die Bezeichnung privat erweckt den Eindruck, dass diese Bahnen auch nicht dem Staat gehören. Aber das ist oft ein Irrtum. Einige der sogenannten Privatbahnen werden zwar von privaten Kapitalgesellschaften betrieben, aber viele andere befinden sich im Besitz von Bundesländern und Kommunen oder im Besitz von ausländischen Staatskonzernen. Abellio in Essen gehört zur Staatsbahn der Niederlande. Keolis Deutschland wiederum gehört zur französischen Staatsbahn SNCF. Die Eigentumsverhältnisse sind nicht immer auf den ersten Blick zu durchschauen, aber auf den zweiten oder dritten Blick wird klar, viele der sogenannten Privatbahnen sind längst nicht so privat, wie der Name vermuten lässt. Zwei Beispiele aus Hessen: Cantus mit Haltebahnhöfen unter anderem in Kassel und Fulda und die Vectus Verkehrs GmbH in Limburg. Seit 2004 lässt Vectus Züge durch den Westerwald rollen, durch das Lahntal und durch den Taunus. Zu fast zwei Dritteln gehört Vectus der Hessischen Landesbahn und die Hessische Landesbahn wiederum ist eine 100%ige Tochter des Landes Hessen. Also befindet sich auch Vectus zum großen Teil in öffentlicher Hand. Und noch etwas haben die vermeintlichen Privatbahnen mit der Deutschen Bahn AG gemeinsam. Auch bei ihnen gibt es Tarifauseinandersetzungen. Parallel zum Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und GDL stehe auch die Hessische Landesbahn in Verhandlungen mit der Lokführergewerkschaft. Das hat eine Sprecherin dem HR bestätigt. Und diese Verhandlungen würden bislang ebenfalls schwierig verlaufen. Die kleinen Bahnen wollen die höheren Löhne der größeren Unternehmen nicht bezahlen, denn sie wollen ihren Wettbewerbsvorteil, die niedrigen Kosten, nicht aufgeben. Und ein Streik könne die Hessische Landesbahn genauso treffen wie die Deutsche Bahn AG. Zum Thema Tarifpluralität wollte sich die Hessische Landesbahn aus diesem Grund aktuell nicht äußern. Am ehesten als Privatbahn bezeichnen kann man wohl noch die Veolia Verkehr GmbH. Der Bahnkonkurrent sitzt in Berlin und ist eine Tochter des französischen Veolia-Konzerns. Der wiederum ging aus einem Pariser Wasserversorger hervor. In Frankreich ist er ein an der Börse notierter Konzern und hat zumindest überwiegend private Aktionäre. Aber auch der französische Staat ist beteiligt.
Sandra Winzer über die sogenannten Privatbahnen. Das wäre also die Sache mit der Konkurrenz auf der Schiene. Da konkurrieren Staatsbetriebe miteinander, die privatrechtlich organisiert sind. Und wenn man dann noch weiß, dass fast jede einzelne Bahnverbindung wiederum von staatlichen Körperschaften bestellt und auch bezuschusst wird, dann relativiert sich das Gerede von der Konkurrenz, die das Geschäft belebt, ebenso wie das vom Markt, der alles regelt. Hier ist der gesamte Markt staatlich geregelt und von staatlichen Gesellschaften wird er betrieben. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Universität Frankfurt, guten Tag.
Guten Tag.
Warum macht man eigentlich sowas? Warum tut man so, als ob etwas privat sei, was eigentlich staatlich ist? Immer war eigentlich oder fast immer war, wenn man eine Weile zurückdenkt.
Ja, man wollte schon deutliche Änderungen machen. Das Bahnsystem, das Bahnwesen in Deutschland ist eigentlich zwischen den späten 1870er Jahren und den 1980er Jahren unbestritten staatlich gewesen. Davor war es im Wesentlichen privat. Und dann war man wegen der vielen Zuschüsse, die gezahlt werden müsste, wegen der Kosten, wegen der Unterdeckung, die der Bahnbetrieb eingebracht hat, der Auffassung, man müsste das modernisieren und verbessern und vor allen Dingen die Kosten senken und die Effizienz des Betriebs erhöhen. Und in den 1980er und 1990er Jahren war man der festen Auffassung, dass alleine privatwirtschaftliche Organisationsstrukturen dazu in der Lage sein würden, eine derartige Effizienzsteigerung zu ermöglichen. Gleichzeitig hatte man aber das Problem,
dass man die Grundversorgung der Bevölkerung mit den entsprechenden Dienstleistungen sicherstellen musste. Und darüber hat man dann letztlich keine wirkliche Lösung gefunden. Halb zog es ihn, halb sank er hin. Aber das hat eben lediglich dazu geführt, dass man versucht hat, privatrechtliche Strukturen in einem im Wesentlichen noch von staatlicher Daseinsfürsorge bestimmten Feld durchzusetzen. Das hat dann dazu geführt, dass man das Beschäftigungsrecht geändert hat, also die Beamten zurückgedrängt und Angestellte genommen hat etc. pp. Aber wirkliche Privatisierung hat es ja nicht gegeben.
Verstehen wir das besser, wenn wir in die Geschichte zurückgucken? Sie sind ja Wirtschaftshistoriker. Es hat privatrechtlich angefangen. Warum ist es dann, kurz bevor das diesen Staat Deutschland überhaupt gegeben hat, also von den Preußen noch verstaatlicht worden?
Das ist, bei der Eisenbahn kann man das sehr schön nachvollziehen. Die Eisenbahn ist zunächst, also etwa die Bahn von Frankfurt nach Wiesbaden, von Bürgern beider Städte gegründet worden. Die haben ein Komitee gebildet, die haben Geld gesammelt, die haben dann eine Aktiengesellschaft gegründet und dann hat man das so gemacht. Und auf diese Weise sind in den unterschiedlichen deutschen Staaten die Bahnen entstanden. Der größte Staat war Preußen. Und letztlich aus schlichtem Geldbedarf ist seit den 1870er Jahren in Preußen die Bahn durch Bismarck verstaatlicht worden. Die war ja derart lukrativ, dass sie zeitweilig mehr an Einnahmen dem Staat beschert hat, als er Steuern eingenommen hat. Und die preußischen Bahnen waren von daher eins der großen Erfolgsmodelle von 1914. Das war aber nach dem Krieg vorbei, nach dem Ersten Weltkrieg schon vorbei und nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Aufkommen des Lastwagens und anderer Transportangebote wurde das noch schlimmer, sodass die Bahnen im Grunde genommen ihre alte Attraktivität verloren haben und zu Zuschussbetrieben geworden sind. Auch war die alte Vorstellung, dass die Bahn ganz wichtig ist, auch aus militärischen Gründen und deshalb von Beamten betrieben werden muss, eigentlich in den 1960er, 70er Jahren zwar noch Mainstream, aber so richtig dominant war sie nicht mehr. Und dann hat man eben angesichts der großen Defizite überlegt, wie kommen wir aus diesem Loch wieder raus. Und da kam dann parallel natürlich auch zur Mode, alles privatwirtschaftlich machen zu wollen, das Desaster zustande, wenn man so will, was wir heute haben.
Die Post ist eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte. Also angefangen Touren und Taxis privat, genau. Hat sehr, sehr viel Geld verdient. Dann haben die Preußen Frankfurt eingenommen, wo Touren und Taxis saß und haben das Ganze verstaatlicht.
Genau, das ist dann ganz ähnlich gewesen. Man hat diese Dinge dann übernommen letztlich, weil man davon ausging, dass auf diese Weise beides erreicht werden kann. Nämlich kann Versorgungssicherheit gewährleisten, Daseinsfürsorge gewährleisten. Und gleichzeitig kann der Staat da auch noch Geld dran verdienen. Also das Beamtenprinzip hat man eingeführt, damit sichergestellt ist, dass kein Streik und andere Dinge die Daseinsvorsorge in Frage stellt. Und wenn man damit Geld verdienen kann, das ist ein zusätzlicher Grund. Wir finden das im Grunde genommen im gesamten Bereich dessen, was man Daseinsvorsorge nennt, bei der Elektrizitätswirtschaft, bei den Kraftwerken, zu Anfang bei den Gaswerken. Man findet das bei der Frischwasserversorgung und ähnlichen Dingen mehr. Das geht zunächst fast überall auf privatwirtschaftliche Initiativen zurück und wird dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kommunalisiert oder verstaatlicht aus den von mir genannten Gründen, nämlich Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig natürlich auch Einnahmen zu generieren.
Nun ist die Versorgungssicherheit heute genauso wichtig wie früher oder vielleicht sogar noch wichtiger. Und zur Versorgung gehören heute noch ganz andere Dinge, also Internet zum Beispiel, Telekommunikation und so weiter und so weiter. Das heißt, es gäbe eigentlich jede Menge Gründe, das weiterhin verstaatlicht zu lassen. Man hat sich aber für den anderen Weg entschieden. Man hat zum Beispiel auch die Deutsche Post ja privatisiert. Und hat ihr dann erstmal zur Auflage gemacht, du musst aber weiterhin jeden Briefkasten, egal wie weit er vom nächsten Postzentrum entfernt ist, bedienen. Es muss ein Postbote auch ins hinterletzte Dorf kommen. Das lässt sich ja wahrscheinlich auf Dauer privatrechtlich nicht aufrechterhalten.
Ja, das ist eben das Problem. Das hatte man schon in den 1840er, 50er Jahren gesehen. Die privaten Initiativen sind dort entstanden, wo man erfolgreich diese Dinge betreiben konnte. Also eine Eisenbahn von Frankfurt nach Stuttgart oder eine Eisenbahn von Frankfurt nach Wiesbaden, die hat sich gelohnt. Aber die Eisenbahn von Berlin nach Königsberg, die preußische Ostbahn, da hat sich niemand für gefunden, das zu finanzieren. Die landwirtschaftlichen Interessen, die es da gab, die waren nicht potent genug und die Bürger haben nicht eingesehen, warum man eine derart lange Strecke machen soll. Und das Problem haben wir heute auch. Wenn man das alles privatisieren würde, so wie man das eine Zeit lang geglaubt hat, dann würde man einen Zustand erreichen, in dem sich die Privaten auf die lukrativen Strecken, auf die lukrativen Dienstleistungen konzentrieren und die anderen Dinge dann entweder vernachlässigen oder gar nicht bedienen, sodass der Staat hier notwendigerweise wieder einspringen muss. Das ist ja auch eins der Probleme, weshalb es nicht wirklich zu einer Privatisierung im Bereich der Bahnen gekommen ist, weil man dann wenn man ehrlich ist, einen großen Teil der Strecken wirklich stilllegen müsste, was man aber aus Versorgungsgründen letztlich nicht machen kann. Dieses Dilemma ist eben nur begrenzt mit privatwirtschaftlichen Mitteln zu lösen, aber man war in den 1980er, 90er Jahren der festen Überzeugung, dass es nur auf diese Weise geht. Ja, zum Teil hat man gehofft, damit noch ein Geschäft zu machen, weil man die vom Staat bezuschussten defizitären Dienstleistungen glaubte, gegen gutes Geld verkaufen zu können. Das hat ja alles nicht funktioniert. Geblieben ist, wenn man so will, nur die eigenartige Verschiebung der Personalstrukturen von Beamten zu Angestellten und die Folgen davon, die bekommen wir jetzt im Moment hautnah zu spüren.
Das heißt, wenn man mal rational an die Sache gehen würde, ohne das, was Sie eben gesagt haben, ohne die feste Überzeugung und den Glauben, wenn man das mal weglassen würde, müsste man das eigentlich rückabwickeln, wie das ja manche Kommunen auch mit ihren Stadtwerken machen, die sie mal verkauft haben und jetzt zurückkaufen, und müsste die Lokführer wieder zu Beamten machen.
Genau, man kann sehr schön sehen, dass ideologische Lösungen überhaupt nichts taugen. Die Forschung, das kann auf private Weise am besten gemacht werden und der Staat kann das gar nicht. Das ist eben zunächst eine ideologische Behauptung. Das muss im Einzelnen überprüft werden und dann kann man sich im Einzelnen anschauen, was ist die bessere Lösung, und dann sollte man eben entsprechend verfahren. Und wenn Kommunen heute merken, dass es für sie weder von der Versorgungsseite noch von der materiellen Seite her günstig gewesen ist, bestimmte Dienstleistungen aufzugeben, dann handeln sie ja völlig richtig und vernünftig und ändern das. Und das gilt für die anderen Dinge genauso. Die Vorstellung, dass Private das grundsätzlich besser machen würden, ist eben eine ideologische Vorstellung. Und man muss schauen, dass man die angemessenen Lösungen und die richtigen Lösungen findet. Denn eins zeigen die derzeitigen Mahnstreiks ja auch ganz deutlich: die Vorstellung, dass man privatisiert und dann lebt man in einer Welt der permanenten Glückseligkeit, die ist ja offensichtlich illusionär.
Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Universität Frankfurt. Alle Räder stehen still, wenn die Politik es will, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt noch einmal ein Zitat von Friedrich dem Großen aus seinem politischen Testament.
In einem Staate wie Preußen ist es durchaus notwendig, dass der Herrscher seine Geschäfte selbst führt. Denn ist er klug, wird er nur dem Staatsinteresse folgen, das auch das seine ist. Eine gut geleitete Staatsregierung muss ein ebenso festgefügtes System haben wie ein philosophisches Lehrgebäude. Alle Maßnahmen müssen gut durchdacht sein. Finanzen, Politik und Heerwesen auf ein gemeinsames Ziel steuern, nämlich die Stärkung des Staates und das Wachstum seiner Macht. Ein System kann aber nur aus einem Kopfe entspringen. Also muss es aus dem des Herrschers hervorgehen. Trägheit, Vergnügungssucht und Dummheit – diese drei Ursachen hindern die Fürsten an ihrem edlen Berufe, für das Glück ihrer Völker zu wirken. Solche Herrscher machen sich verächtlich, werden zum Spott und Gelächter ihrer Zeitgenossen, und ihre Namen geben in der Geschichte höchstens Anhaltspunkte für die Chronologie ab. Sie vegetieren auf dem Throne, dessen sie unwürdig sind, und denken nur an das liebe Ich. Ihre Pflichtvergessenheit gegen ihre Völker wird geradezu strafbar. Der Herrscher ist der erste Diener des Staates. Er wird gut besoldet, damit er die Würde seiner Stellung aufrechterhalte. Man fordert aber von ihm, dass er werktätig für das Wohl des Staates arbeite und wenigstens die Hauptgeschäfte mit Sorgfalt leite.
Der König als Werktätiger, Friedrich der Große. Peter Bufinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg und einer der sogenannten Wirtschaftsweisen, also Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Guten Tag nach Würzburg.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Bis hierhin haben wir uns um die Sünden der Vergangenheit und der Gegenwart gekümmert. Jetzt kommen die, die in die Zukunft wirken. Die Politik lässt streiken bei der Bahn und schädigt die Volkswirtschaft, obwohl sie den Streik schon vor Monaten hätte beenden können mit der Einigung, die sie dann heute Nacht mitgemacht hat. Die Politik lässt auch bei den Kitas streiken und behauptet, es gebe kein Geld, um die Forderungen der Kita-Mitarbeiterinnen zu erfüllen, nach etwas mehr Anerkennung und etwas mehr Lohn. Ist das so? Haben Sie nicht als Wirtschaftsweiser gesagt, es ist Geld da und es sollte auch ausgegeben werden?
Also ich will mich jetzt nicht in Tarifauseinandersetzungen einmischen, aber die Situation ist sicher so, dass der deutsche Staat in diesem Jahr und im nächsten Jahr hohe Überschüsse erzielen wird, rund 20 Milliarden Euro. Und man kann sich dann schon die Frage stellen, wie wird dieses Geld eingesetzt, wie kann es für die Volkswirtschaft am meisten bringen? Und dann sind sicher die Abgabenentlastung eine Seite der Medaille, aber die zweite Seite sollte eben auch sein, wie kann man zusätzliches Geld einsetzen, um unser Land zukunftsfest zu machen, um in Bildung, in Forschung und Infrastruktur zu investieren.
Wenn man sozusagen das Om der Bundesregierung und der Landesregierungen hört, dann scheint es unbedingt um die schwarze Null zu gehen und um sonst gar nichts. Zukunftssicherung kommt da eigentlich nicht vor.
Naja, wir sind ja im Augenblick in einer Situation, wo es ja gar nicht mehr nur um die schwarze Null geht, sondern wir haben ja Überschüsse. Das heißt, der Staat
Da hat sich jetzt auch in die Reihe der Geldsparer eingereiht, also neben den privaten Haushalten und den Unternehmen, ist jetzt der Staat auch einer von denen, die weniger ausgibt, als er einnimmt. Und damit wird natürlich die Konjunktur gedämpft. Und das führt ja auch dazu, dass die Zinsen am Kapitalmarkt zu niedrig sind. Denn wenn keiner mehr Kredite aufnehmen will, dann muss sich der Sparer nicht wundern, wenn er keine Zinsen mehr bekommt.
Aber wir haben das hier in Hessen gerade leidvoll erlebt und tun es immer noch, als die Schiersteiner Brücke plötzlich nicht mehr funktionierte und gesperrt werden musste. Jetzt ist sie ein bisschen wieder geöffnet, Lastwagen dürfen immer noch nicht drüber fahren. Das heißt, unterdessen, während da gespart wird, verrotten die Brücken, die Schulen, die Kitas. Es gibt Kitas, da steht ein Schild dran, wir streiken. Es könnte auch ein Schild dran stehen, wegen Baufälligkeit geschlossen. Das würde man auch akzeptieren.
Ja, wir haben das Problem in Deutschland, dass wir Zukunftssicherung und eine gerechte und gute Behandlung der zukünftigen Generation vor allem daran ablesen, ob wir nun Schulden machen als Staat oder nicht. Die wichtigere Frage ist ja, was machen wir aktiv, um in die Zukunft unseres Landes zu investieren? Und dieses aktive Investieren, das ist natürlich zum einen die Infrastruktur. Und da haben wir ja seit Jahren die Situation, dass der Staat weniger investiert, als an Abschreibungen da ist. Das heißt, der Staat lebt hier von der Substanz, und auch im Bildungsbereich kann man sich ja fragen, ob da nicht noch zusätzlich investiert werden muss. Ich denke vor allem an den Vorschulbereich, ich denke an den Grundschulbereich, denn man jammert ja heute darüber, dass man nicht genug qualifizierte Fachkräfte hat, und das wäre ja dann auch ein Anlass zu sagen, dann investieren wir eben mehr, setzen wir mehr Geld ein, gerade im Grundschulbereich, um aus möglichst vielen Schülern auch möglichst qualifizierte Schüler zu machen.
Nun hat sich die Politik, die Bundesregierung, eine Kommission gegeben, die ihr sagt, wo sie in Zukunft das Geld hernehmen soll, um zu investieren. Die sogenannte Fratscher-Kommission, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sitzt ihr vor. Und die sagt, ihr nehmt doch das Geld von privaten Investoren. Nach dem, was Sie sagen, bräuchten wir das aber gar nicht.
Also ich halte das für völlig überflüssig, was da gemacht worden ist. Denn die Fratscher-Kommission fragt ja, wie kann öffentliche Infrastruktur mit privatem Geld finanziert werden. Und es ist ganz klar, wenn ich privates Geld einsetze, also der Staat Mittel am Kapitalmarkt aufnimmt, wenn Private sich verschulden, um dann diese Dinge durchzufinanzieren, dann kommt das sehr viel teurer, als wenn der Staat sich einfach selber verschuldet, selber an den Kapitalmarkt geht, weil er eben sehr viel günstiger das Geld bekommt. Und zudem ist ja die Situation so, wie ich es gerade gesagt habe, der Staat hat Überschüsse, und zwar erhebliche Überschüsse. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, dass öffentliche Infrastruktur von privaten Investoren finanziert wird, was eben am Ende für den Steuerzahler und für den Bürger die teuerste Lösung ist.
Das heißt, wir hätten das Geld, in die Schiene zu investieren, in die Straßen zu investieren, die Kitas zu bauen, also die Gebäude zu sanieren und die Leute anständig zu bezahlen, sowohl die Lokführer als auch die Kita-Mitarbeiter.
Es ist auf jeden Fall der finanzielle Spielraum da, und es gibt keinen Grund, um eben jetzt neue Finanzierungsmodelle aufzulegen, wo private Investoren mit sehr viel mehr Kosten öffentliche Leistungen finanzieren, als der Staat das kann, wenn er das einfach selber macht.
Peter Bofinger, Professor für Volkswirtschaftslehre und einer der sogenannten Wirtschaftsweisen. Das war der Tag. Alle Räder stehen still, wenn die Politik es will, haben wir heute getitelt. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören unter www.hr2kultur.de. Dort gibt's auch unser Newsletter, wenn Sie wissen wollen, was wir als nächstes anpacken an Themen. Oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag in einem Wort. Der Tag. Und der sagt Tschüss. Bis morgen früh. Bis morgen Nachmittag.